So würde ich das ausdrücken, ja.
So, dass man also dann hat nichts gegensetzen kann, weil man nichts ändern kann sozusagen, ja, und man die Ursache nicht beseitigen kann.
Man kann die Sache schon so sagen, wie Sie sagen. Den Terror, was entgegen, kann man nicht die Ursache beseitigen. Kommt der Bin Laden und sagt, was die Bedingungen wären, unter denen seine Organisation mit den Attentaten aufhören würde. Der sagt es doch. Die Amerikaner müssten aus dem heiligen Land des Islam abziehen. Der Ölpreis müsste höher sein. Ich weiß nicht, was noch. Palästina, genau, Palästina. Palästina muss geregelt werden. Selbstverständlich, der sagt ja, was verlangt wäre. Nur, die Amerikaner stehen auf dem Standpunkt, genau das sind Essentials ihres Nationalinteresses, die sind unverzichtbar. Genau für die Geltung von diesen Ansprüchen wird ja gerade Krieg geführt. Insofern muss man sagen, ja, der Rückzug aus dem Gebiet, der würde von der Seite der islamischen Fundamentalisten her sicher Frieden machen. Aber von der Seite der Amerikaner her ist der Frieden doch überhaupt nicht gewollt. Es geht doch denen nicht um Frieden, es geht um Gewinnen. Der macht Konkurrenz. Also das Argument war, aber leider müssen es die amerikanischen Soldaten ausbaden, diese Politik. Muss man sagen, ja, so ist es. In jedem Staat der Welt, auch in Deutschland, sind die Soldaten die Instrumente des gewalttätigen Nationalinteresses. Sie sind die Arschlöcher, die sich dafür hergeben und ihren Kopf hinhalten und zur Not sterben, für ein Interesse, von dem man meistens sagen muss, sie wissen gar nicht genau, worin es besteht. So läuft der Laden. Deswegen kann er ja weg. Immer wieder dasselbe. Jetzt muss ich noch einen, also wenn es Redebeiträge gibt, jederzeit, Meldung, meldet euch, sagt was. Wenn nicht, sage ich schnell noch ein letztes. Ja, ja.
Wegen Zulassung von USA. Also USA sind für Hegemonie mehr oder weniger oder so wird kritisiert und die EU ist für Multipolarität. Das kann man, ja, also wird zumindest so kritisiert. Die Frage ist, ob es in der Geschichte und Tradition liegt oder darin, dass die EU halt nicht die gleiche Machtstellung hat wie die USA und deswegen eher auf Multipolarität. Trotzdem bin ich der Meinung, dass sie sich nicht auf eine unitaristische Linie einigen könnten und deswegen müssen Multipolarität gewählt werden. Und das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil sie gemeint haben, wenn es nicht die USA wären, würde die EU sich an die erste Stelle setzen und dann so ein Zitat vornehmen. Das glaube ich eigentlich nicht. Das Zweite ist, Öl, ja, also die Bedeutung des Öls kann man nicht wegdenken, nicht wegreden und auch nicht ersetzen. Das ist einfach ein Fakt, den man sich einfach abgibt. Also.
Ja, jetzt muss man doch nochmal zwei Sachen. Also es waren zwei Beiträge. Der eine Beitrag war, ja, es ist ja bekannt, die Amerikaner streben nach Hegemonie, es ist ja an dem ganzen Verhalten zu sehen, es bestreitet auch im Raum niemand, es bestreitet inzwischen auch in den Zeitungen niemand mehr. Und die Europäer setzen auf Multipolarität, sie fordern eine multipolare Welt. Bekannt. Die Frage, die gestellt wird, ist, machen die Europäer das, weil sie Traditionen haben, der Einigung von aus der Vielfalt raus, oder machen sie es einfach deswegen, weil sie die Machtstellung nicht haben, also den Standpunkt gar nicht einnehmen können der anderen Seite. Und das Zweite war, man kann die Bedeutung des Öls nicht abstreiten. Ja? Zu der ersten Hälfte. Ich habe den Eindruck, die Stellung der Frage ist fast schon die Antwort gewesen. Machen wir uns doch nichts vor. Die Europäer verlangen als sogenannte Mittelmächte dass sie respektiert und berücksichtigt werden vom großen Hegemon. Sie verlangen, dass der Hegemon was von seiner Hegemonial, von seinen Vorrechten abgibt, von seiner Sonderstellung lässt. Während Amerika gerade darum kämpft, dass die Sonderstellung erneuert werden muss und ein Schein von Gleichrangigkeit, der ewig lang gegolten hat, mal wieder weg soll. Ja, die kämpfen um die Multipolarität, weil sie den Amerikanern nicht den Krieg ansagen wollen. Die wollen nicht sagen, okay, ihr seid unverträglich mit uns, sondern sie sagen, beteiligt uns an eurer Macht über die Welt. Lasst uns mitreden bei der Beherrschung dritter Staaten. Das ist Multipolarität. Das ist ohnehin nicht Herrschaftsfreiheit, Herrschaftsverzicht. Das ist richtig, hört auf die NATO, ja? Macht eure Kriege nicht mit einer Koalition der Willigen, sondern macht sie mit der NATO. Dort dürfen wir mitreden bei Kriegsentscheidungen. Das sind so Forderungen von Europa. Gegen den Rest der Welt legen sie größten Wert darauf, dass sie auf der Seite der Aufpasser und nicht auf der Seite derer sind, auf die aufgepasst wird.
Also meinen Sie, dass wenn die EU militärisch bereit wäre oder so ausgerüstet, würden sie gegen die USA vorgehen? Mm-mm. Und ihre Sicht dagegen durchsetzen?
Große Kriege entwickeln sich nicht so, dass einer sagt, oder das ist dann sehr spät, dass einer sagt, so jetzt werden die Waffen angeschafft und wenn ich sie habe, mache ich Krieg. So ist es nicht. Es ist anders. Staaten konkurrieren um Macht und um Reichtum. Und sie übersetzen gewonnene Macht in Reichtum und gewonnenen Reichtum in Macht. Ja, das dürfen wir erstmal für Europa auch sagen. Diese ewige oder diese schrittweise immer weitergehende Erweiterung der EU heißt ja auch, immer neue Länder in den eigenen Herrschaftsbereich bringen. Immer neue Länder mit ihrer Staatsräson auf die EU-Räson verpflichten. Sie davon abhängig machen, dass dort so gespielt wird, wie in Brüssel entschieden wird. Die Jugoslawienkriege waren der große Auftakt dessen, dass Europa nicht bloß eine Institution ist, die Staaten durch Angebote ökonomischer Art auf sich verpflichtet. Ja, das haben sie mit Portugal und Spanien Jahrzehnte vorher gemacht. Sondern dass Europa anderen Staaten sagt, wenn ihr euer Staatsräson nicht darauf ausrichtet, wie wir sie definieren, dann seid ihr auch Feinde. Dann gibt es auch eine militärische Beherrschung Europas. Ein Fertigmachen von Staaten, deren Staatswille keine Unterordnung erkennen lässt. Die waren am Anfang war gar nicht klar, dass Serbien der Feind ist. Aber klar war, dass in Brüssel entschieden wird, wie es mit Jugoslawien weitergeht. Ihr müsst euch friedlich separieren, war dann der nächste Befehl. Da sagen die, friedlich wollen wir uns nicht separieren, dann sagen sie, wer will sich hier nicht friedlich separieren? Und dann war auch klar, derjenige, der die Macht hat, den Staat Jugoslawien zusammenzuhalten, ist dann der Feind. Also die Europäische Union ist längst ein imperialistisches Subjekt. Ein Staat, der seine Macht ausdehnt, Macht in Reichtum übersetzt, das ist jetzt die Ecke so, und wenn wir dann mehr Kommando über mehr Territorium und Völker haben, dann versprechen wir uns davon auch ein Wirtschaftswachstum in Europa. Wenn die Polen erst hier dabei sind und so weiter, dann kann das Kapital wieder wachsen. Und wenn das Kapital wächst, was dann? Dann geben wir auch wieder mehr Geld für Militär aus. Und mit dem, was wir mehr ausgeben und was wir dann mehr darstellen, mit dem wachsen unsere Ansprüche auf Rücksicht, die wir von anderer Seite verlangen. Das schließt dann schon ein. Wir sagen nicht gleich, Amerika wird den Krieg erklärt, sondern wir sagen, Amerika muss damit leben, dass in Europa eine selbstständige Macht entsteht, auf die es Rücksicht nehmen muss. Wir sind heute mehr, als wir gestern waren. Amerika muss also eine gewisse Beschränkung seiner universalen Freiheiten akzeptieren. So, und das machen Staaten eine ganze Weile. Man übersetzt Reichtum in Macht und Macht in Reichtum, wird immer reicher, immer mächtiger, immer anspruchsvoller. Und der andere wird es ja auch. Und auf die Tour entwickeln sich Staaten, die am Anfang Partner waren. Worin besteht eigentlich das größte Hindernis dessen, dass ich weiterhin Reichtum in Macht und Macht in Reichtum übersetzen kann? Worin besteht das Hindernis? Irgendwann stoßen immer die Großen aneinander. Das läuft nicht so, dass sie sagen, wir planen jetzt im Geheimen schon den Krieg gegen Amerika. Natürlich läuft es nicht so. Es gibt ja auch noch China, es gibt ja auch noch Russland, Indien. So ist es nicht. Aber die Logik, die imperialistische Logik unserer Gemeinwesen, Reichtum in Macht und Macht in die Reichweite des Reichtum in Macht und damit in Reichweite der Macht zu übersetzen. Das führt unweigerlich dazu, dass irgendwann die Großen als aneinanderstoßen und im anderen das Hindernis ihrer Freiheit entdecken. Also das schon. Und dass die sich jetzt schon stören, die beiden, nicht im Sinn von, dass sie gleichrangige Rivalen werden, sondern dass sie sich stören in dem Sinn, die Europäer sind nicht mehr bereit zu der Art Unterordnung, die Amerika verlangt. Und Amerika kann aber auch die Unterordnung nicht mehr erzwingen. Das haben wir ja jetzt schon.
Ja, das ist eben eine Frage des Ziels. Also das Ziel Europas oder der EU, die Multipolarität ist, naja, dann können Sie meinen, manche meinen, dann ist der Kampf gerechtfertigt.
So im Sinn von, wir wollen bloß Gleichrangigkeit erzwingen. Aber warum wollen Sie Gleichrangigkeit erzwingen? Zu erweitern. Also und die Freiheiten, das ist jetzt gleich, das ist schon eine sehr ideologische Fassung, ja, um unser Innenleben, unsere Demokratie, unsere Bürgerrechte zu erhalten. Das ist sehr ideologisch schon. Tatsächlich ist ja die Freiheiten in der Welt, die Potenzen, die wir gegenüber anderen Staaten schon haben, das Gewicht, das wir in Afrika, das Gewicht, das wir in Asien haben, wollen wir uns nicht von Amerika immer mehr schmälern lassen. So, warum sind Sie so scharf drauf? Weil sie mit Macht, Geld und Macht, es hat immer die militärische Seite, aber immer auch die Geldseite, sich andere Staaten zurechtmachen wollen. Ihr sollt Mittel unserer Bereicherung sein. Wir wollen mit euch Handelsverträge, Handelsverhältnisse haben, die sind für uns nützlich, einseitig nützlich. Ja, warum streiten sie immer um Zölle und so weiter? Wenn sie sagen würden, ach Gott, soll der gewinnen, der die schönere Ware produziert, bräuchten sie nicht um Zölle streiten. Können sie sich einfach sagen, jeder handelt mit allem, was er kann und dann schauen wir hinterher. Nein, die wollen sich doch einseitig bereichern am Welthandel. Weil sie also ein von vornherein eigentlich gegen andere Gemeinwesen unverträgliches Anliegen haben. Die anderen übrigens auch, also das ist nicht der Punkt, sind ja, die Welt ist ja von kapitalistischen Staaten beherrscht jetzt. Überall sitzen solche. Deswegen ist der Standpunkt, ich will Gleichrangigkeit, dann reicht's mir. Der ist absurd. Ich will Gleichrangigkeit, solange ich sie nicht habe. Und wenn ich sie habe, na, dann will ich mehr als das. Das liegt da auf der Hand. Also das ist unverträglich mit dem ganzen Anliegen, dass man sagt, ich will quasi eine Demokratie der großen Mächte. Ja, die Demokratie will der gehorchen muss noch. Und genau aus demselben Grund will Amerika sie nicht. Weil Amerika der Staat ist, der das gar nicht nötig hat. Noch nicht jedenfalls.
Ja. Jetzt war ich im Tschechien Forum beim Elternhaus, dort kam diese...
Also, es war sicher hinten nicht im Einzelnen zu hören. Es war ein gewisser Themenwechsel. Es war jetzt Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien. Putin hat die zu verantworten. Die Russen führen sich da ungeheuer auf, töten ganze Dörfer oder Teile der Bevölkerung und so weiter. Die Tschetschenen. Der Ton war, die Tschetschenen sind da als die Angegriffenen eher im Recht. Sie wollen gar nicht so viel, weitreichende Autonomie halt. Und mit den Russen wollen sie nichts mehr zu tun haben, weil sie gegen die alles Vertrauen verloren haben, wegen dieser Form der Kriegführung.
Wortbrüche.
Wegen der Wortbrüchigkeit der Russen. Ich möchte was empfehlen, nämlich... Erstmal, sich in solchen Sachen, Auseinandersetzungen, die man anderswo sieht, theoretisch distanzierter zu verhalten. Ich will nicht bestreiten, selbstverständlich, dass die Russen dort metzeln. So geht die Unterwerfung von Völkern. Dass man so viel umbringt, dass der Rest sagt, okay, wir haben es kapiert, gehorchen ist angesagt. So geht das. Das ist Krieg. Von den Standpunkten her, von den Positionen her, stehen sich durchaus gleichartige Gegner gegenüber. Nur von der Größe der Gewalt, die sie zusammenbringen, stehen sich sehr ungleichartige Gegner gegenüber. Tschetschenen sind Nationalisten, die der Meinung sind, zur Russischen Föderation wollen sie nicht gehören, sie bilden sich ein, ihr Glück wäre ein eigener Staat, in dem alles das, was anderswo, was sonst russisch passieren würde, tschetschenisch passiert. Diese Nationalisten stehen den russischen Nationalisten gegenüber, die sagen, wir lassen diesen Staat, dieses Territorium aus unserem Staat nicht weg, fällt uns gar nicht ein. So, der Standpunkt, das gehört uns versus das gehört uns, ist der Standpunkt des Krieges. Beide stehen auf dem Standpunkt, die anderen haben mir zu dienen, zu nützen. Auch die Tschetschenen waren der Meinung, sie, weil da auf der Ölrute liegen sie, da haben sie ja Chance, dass sie quasi Russland erpressen können und dass da Geld bezahlt werden muss, wenn das Öl durch ihr Territorium fließen kann. Ja, ganz in Ordnung, so geht es zwischen nationalen Souveränen. Die Russen sagen, ihr habt ein Glied der Föderation zu sein und dem zu dienen. So. Zweitens, Menschenrechtsverletzungen. Ja, finden dort statt. Aber die Empörung, die jetzt aus der Rede gesprochen hat, dort werden sie nicht bemerkt, anderswo werden sie bemerkt. Die Empörung, die verweist auf was? Nämlich Menschenrechte werden grundsätzlich nur parteiisch angewendet. Grundsätzlich. Man entdeckt die Menschenrechtsverletzung dort, wo man dem anderen Staat das gute Recht auf Gewalt abspricht, passt sehr gut zu dem Feindbild heute, wo man der Gewalt der anderen Seite den sittlichen Auftrag nicht attestiert. Wo man ihn attestiert, entdeckt man die Menschenrechtsverletzung nicht. Also, schwierig, aber offensichtlich. Jeder Staat ist Gewalt gegen seine Bürger. Sprichst du ihm den guten Zweck ab, siehst du Gewalt. Wie leicht ist es zu sagen, schaut euch die Amerikaner an, die haben 1 Million Schwarzer in Gefängnissen. Ja, oder ich sage, die haben eine Rechtsordnung, die muss man ja schließlich schützen. Entweder ich sage, die haben halt so viel Verbrecher, oder ich sage, dieses ist ein unwürdiges Gemeinwesen, wenn es so gewalttätig gegen seine Untertanen vorgeht. Man kann leicht sagen, das ist eine Menschenrechtsverletzung, man kann aber auch leicht sagen, das ist keine. Nehmt die Spanier mit ihrer ETA. Ganz was Ähnliches wie die Tschetschenen und die Russen. Eine Bevölkerungsgruppe, die sagt, wir sind ein eigenes Volk und wir beanspruchen einen eigenen Staat. Zentralstaat sagt, wir lassen euch nicht weg. Sage ich, naja, es ist ja wohl das gute Recht des Zentralstaats, dass er die staatliche Integrität wahrt. Muss ich sagen, dann ist eine gewisse Gewalttätigkeit und eine gewisse Härte der polizeilichen Verfolgung unvermeidlich. Dann sehe ich auch über gewisse Übertretungen hinweg. Sag ich, die Basken haben ein Recht auf einen eigenen Staat, sehe ich nackte Gewalt der Spanier. Es ist aber gar nicht die Frage, ob das Gewalt ist oder nicht Gewalt ist, was die Spanier machen. Übrigens die ETA auch. Die machen ja ihrerseits Attentate, bringen Spanier um und Basken, je nachdem. Es ist ja gar nicht die Frage, ob Gewalt herrscht oder nicht. Es ist bloß die Frage, ob man der Gewalt einen guten Sinn zubilligt. Und das ist die Unterscheidung von menschenrechtlich akzeptabel oder nicht. Und wenn das die Unterscheidung ist von menschenrechtlich akzeptabel oder nicht, dann kann man das Wort gar nicht, dann kann man das Kriterium gar nicht anders als parteiisch benutzen. Überall dort, wo wir Gewalt, wo unser Staat mit seinen außenpolitischen Interessen die Selbstbehauptung eines Staats missbilligt, sieht er Menschenrechtsverletzungen. Überall, wo er sie nicht missbilligt, sieht er tragische Verwicklungen in tragische Verwicklungen, einen tragischen, wie heißt es bei Israel, einen tragischen Teufelskreislauf der Gewalt. Ja, da kann man es dann entschuldigen, die Gewalt. wenn man nicht dagegen ist. Stimmt. 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 Jetzt habe ich die Frage beantwortet mit den Tschetschenen. Also bitte, bei der Erläuterung, bei der theoretischen Stellungnahme dazu, sich ein bisschen distanziert halten, weil so klar ist nicht, ob man für die Russen oder für die Tschetschenen oder für wen man da sein soll. Vielleicht soll man gegen beide sein. Die Menschenrechtsgeschichte ist eine schlechte Messlatte, weil sie notwendigerweise parteiisch benutzt wird. Und die Drohung, die in der Rede noch drin war, wir wählen sie nicht mehr. Die Grünen. Leute, wir wählen sie nicht mehr, da lachen die sich doch tot. Der Schröder verhält sich zu Putin wie ein Kumpan, stimmt ja. Nur die Drohung, ihn nicht mehr zu wählen. Bestenfalls ist es eine Chance für den Stoiber oder die Merkel. Bestenfalls. Ich habe nichts dagegen. Es ist bloß so. Die Drohung, dass Bürger in einem demokratischen Staat die Regierungen nicht mehr wählen, sind keine Drohung. Die sind keine Drohung deswegen, weil die Gefahr, dass der Staat abdankt, weil er nicht mehr gewählt wird, die existiert überhaupt nicht. Dann wählen halt weniger irgendeine Regierung. Eine Regierung kommt schon zustande. Versteht ihr die Härte? Wenn man sagen will, man soll, will denen das Handwerk legen, ist mehr verlangt als nicht mehr wählen. Mit nicht mehr wählen ist es nicht getan. So, jetzt noch ein Satz zu dem Öl. Man kann die Bedeutung des Öls nicht ableugnen. Das ist, der Satz ist heikel, weil er ist halb sowas wie, ich habe Einsicht in das Bedürfnis der Amerikaner, sich diesen Rohstoff zu krallen. Und nicht nur der Amerikaner, auch der anderen. Ich habe Einsicht, weil das Öl so wichtig ist. Auf die Tour nimmt man eigentlich die ganze Kritik an dem Zeug zurück und sagt, dann machen wir uns nichts vor, wir fahren Auto. Also sind wir Parteigänger und wir brauchen das und so weiter. Da möchte ich dann schon dagegen setzen. Dagegen, ja, da, nur dagegen. Dagegen gilt das Argument von vorhin eigentlich. Wenn es nur um ein Autofahren ging, wir könnten es denen abkaufen. Aber Öl als strategischer Rohstoff des Kapitalismus ist was anderes als ein Mineral, das Menschen ganz gut brauchen können. Als strategischer Rohstoff des Kapitalismus, da ist was ganz anders verlangt. Da ist die Kontrolle über das Verfügen können darüber, ist dann entscheidend. Es anderen gewähren und verweigern können und die Bedingungen davon setzen, ist dann der Zweck. Und dann ist, ob du Auto fahren kannst oder nicht, ein Abfallprodukt von diesem Verfügen können in unserer Gesellschaft. Wenn es wirklich... Das universelle eingesetzt werden vom Öl. Ja? Dass es Öl in allem drinsteckt, in allem Plastik und in allem Auto und dass ein Teil des Stroms aus Öl gemacht wird, ist ja gar nicht zu bestreiten. Es ist ein wichtiger Rohstoff. Aber nur weil es um die nochmal um die kapitalistische Verfügung geht. Das hat zwei Seiten. Das ist die Frage des Preises, der muss für unsere Wirtschaft attraktiv sein. Und es ist die Frage des auch jenseits des Preises verfügen können. Die Frage des Habens. Weil es darum geht, deswegen werden Kriege drum geführt. Wenn es wirklich nur darum ginge, wir wollen Plastikflaschen und wir wollen Strom. Und dafür sind wir gern bereit, die Forderungen der Völker, die auf dem Öl sitzen, zu erfüllen. Ja, dafür bräuchte es keinen Krieg. Aber dann dürfte man halt auch nicht kapitalistisch mit dem Rohstoff kalkulieren, sodass dann am Schluss auch heißt, wenn der Ölpreis um 10% oder um 20% steigt, ist die Weltkonjunktur kaputt. Merkt ihr, das ist ein ganz anderer Standpunkt, als das ist als Gebrauchswert interessant. Weil er als Gebrauchswert interessant ist, ist er dann kapitalistisch auch als Tauschwert interessant. Also als eine Ware mit Preis.